Ihr hört Kultur am Vormittag beim SWR. Am Mikrofon ist Anna-May Lohfeldt. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört. Ganz genau, es ist Fasnachtszeit und ganz Südbaden macht sich nied- und nagelfest für den schmutzigen Dunstig, wenn die Narren die Macht übernehmen. Und damit ihr auch gut vorbereitet seid, tauchen wir heute mal ab in die Welt des Närrischen. Es geht zu einem Maskenschnitzer nach Elztal, wir lernen eine echte Guggenmusikerin kennen und wir gehen der Frage nach, wo eigentlich die nächste Generation Narren herkommt. Traditionelle Feierlichkeiten vereinen ja so manches Klischee. Jugendlich ist aber keines davon. Trotzdem, Brauchtumspflege und Vereinsarbeit brauchen dringend Nachwuchs. SWR-Reporterin Fritzi Bramer hat sich in Burgheim mal umgeschaut.
Nächste Station. Burgheim-Bischoffingen.
Ausstieg Burgheim. Es riecht nach Alkohol. Die erste Hexe kommt nicht auf den Besen, sondern in der Bahn. An ihrem leuchtenden Kostüm hängen Glocken, die bei jeder Bewegung schellen. Unterm Arm klemmt ihre schwere Holzmaske, die Larve. Die junge Frau ist Mitglied einer Zunft. Immer mehr Hexen strömen durch ein dickes, rundes Tor zum historischen Stadtkern der Tausendseelengemeinde im Kaiserstuhl. Zwischen Waldgeistern, Feuersalamandern und Schnecken blitzen die waldgrünen Röcke und leuchtend roten Schürzen der Rienwaldhexen. Sie sind bereit für den Umzug.
Unsere Vorstände!
Unter ihnen steht Lilly. Sie ist seit 2 Jahren Mitglied in der Zunft und fühlt sich sichtlich wohl.
Ich bin Lilly und 15 Jahre alt.
An Fastnet gefällt es ihr vor allem, anderen Streiche zu spielen.
Das macht halt Spaß, weil man ist dann halt auch so eine Gemeinschaft und so. Und man macht halt auch mal was, was man normalerweise nicht macht. Also man darf Sachen, die man halt eigentlich nicht darf. Wenn es Konfetti gibt, darf man denen das bis in die Unterhose stecken, wenn man das will. Oder halt auch anmalen im Gesicht oder so. Das ist eigentlich schon cool. Das macht man ja nicht jeden Tag.
Die Jugendlichen schlagen mal mehr und mal weniger über die Stränge. Die ersten Exzesse finden unter den Augen des gesamten Ortes statt und werden sogar vor versammeltem Umzug durchs Megafon bekannt gegeben.
Oh weia, du raucht schon. Du raucht schon. Üsem Derli Rüß. Und wir sind natürlich unsere Burgenmacher.
Isabel Steinbrech vertraut auf die Gemeinschaft. Ihre Tochter tanzt schon seit dem Kindergarten in der Garde in Burgheim und ist mit Fasnet aufgewachsen.
Auch wenn die Zunft dann unterwegs ist, da wird wirklich drauf geguckt, dass man zusammen ist, dass keine K.O.-Tropfen irgendwo reinkommt. Und ja, jeder achtet auch aufeinander. Man ist nicht alleine.
Viele werden schon früh von ihren Eltern in die Zunft eingeführt, um die Kinder dafür zu begeistern. Traditionell dürfen die Larven auf keinen Fall abgenommen werden. Daher kommt auch der Ausdruck Entlarven. Die Rienwaldhexen nehmen aber durchaus die Masken ab. Sie wollen niemandem mehr Angst machen. Was sich für den Vorstand der Rienwaldhexen, Markus Dufner, aber nie verändern wird, die Häs und eine Larve aus Holz sind ein Muss.
Ja, Rienwaldhexe, Larve, das ist ja keine Maske, das ist eine Larve, das ist aus Lindenholz geschnitzt und für uns jeder hat sein eigenes Gesicht, hat auf jeden selber angepasst. Also das ist jetzt nicht die Uni-Größe irgendwie Fabrik, sondern für jeden speziell halt, ja genau. Ja, ins komplette Häs dann mit der Samtjacke und allem drum und dran, ja, da bist du bei 1000 Euro alles zusammen. Das ist dann schon Invest.
Lilly hat sich auch wegen der Häs für die Rienwaldhexen entschieden. Lilly hatte Glück. Sie hat schon eine gebrauchte Larve bekommen.
Also ich habe jetzt eine, die ist gebraucht. Aber normalerweise geht man zu jemandem, der sie dann schnitzt und ans Gesicht anfertigt. Die habe ich seit 2 Jahren. Aber das ist jetzt nicht gerade typisch, dass man direkt eine Maske hat, weil manche sind 10 Jahre in der Zunft und haben immer noch keine.
Vor allem die kunstvoll geschnitzte Maske ist eine Anschaffung fürs Leben oder ein Erbstück, das von Generation zu Generation weitergereicht wird.
Ja, und nicht nur Masken werden über Generationen weitergereicht, denn auch die Fasnachtsmusik spielt in vielen Familien eine wichtige Rolle. Aber die Musikgruppen sind nicht nur zur Bespaßung da. Für die Zunftmitglieder bedeuten sie auch Gemeinschaft und Beisammensein. SWR-Reporterin Alida Schröder hat eine Trompeterin begleitet, die bei der die Guggemusik sogar schon seit Generationen in der Familie liegt.
Wie man hört, sind schiefe Töne sogar gewollt. Sina Loyal spielt Trompete bei der Guggenmusikgruppe Blechfetzer aus Kirchzarten. Sie erklärt, Spaß ist wichtiger als lange Erfahrung.
Man braucht so ein Taktgefühl, man sollte schon mal irgendwie ein Instrument gespielt haben, dass man einfach ein bisschen was weiß, aber ansonsten finde ich es jetzt nicht so ausschlaggebend, dass man schon jahrelang Instrument spielt. Ich habe es auch erst hier angefangen. Man kann auch gerne zu uns kommen, wenn man nicht schon jahrelang Instrument spielt.
Vor ihrem Auftritt kommen alle 28 Mitglieder der Blechfetzer zusammen und machen sich für das Konzert bereit. Das Wiedererkennungsmerkmal der Gruppe ist der blau-goldene Mantel und ein dazu abgestimmtes Make-up. Mit einer kleinen Pistole sprüht Sina jedem Gruppenmitglied goldene Farbe ins Gesicht.
Danke.
Sina ist die Jüngste in der Guggenmusikgruppe aus Kirchzarten, aber sie verbindet schon eine lange gemeinsame Geschichte.
Mitglied bin ich, seit ich 16 bin, jetzt bin ich 22 und sonst eben, seit ich Kind bin, immer mit dabei gewesen. Ich glaube, mein erster Umzug, da war ich 4 oder 5.
Seit 1992 gibt es die Kirchzartner Blechfetzer schon. Die Gruppe ist aus einer Wette mit Freunden entstanden. Sinas Mutter, Alexandra Loyal, war damals als Gründungsmitglied dabei.
Und da hieß es dann, also es hätte einer gehört, dass ich welche eine Guggenmusik aufmache wollte. Und wenn die das schaffen, am 11.11. zwei Lieder bei ihm zu Hause zu spielen, gibt es 50 Liter Bier.
Diese Wette wurde gewonnen und seitdem bereiten sich die Blechfetzer nun schon zum 32. Mal gemeinsam auf die Fasnacht vor. Nach einer Stunde sind alle Mitglieder geschminkt und fahren gemeinsam mit dem Bus zum Auftritt nach St. Peter.
Ich finde die Busfahrten immer richtig cool, weil da hält man sich, wie man hört, hält man sich da auch gegenseitig immer aufeinander auf. Man denkt so, ja, man fährt jetzt zum Auftritt, das ist richtig cool.
Gute Laune verbreiten, genau darin sehen die Blechfetzer ihre Aufgabe. Das betont auch der musikalische Leiter Lorenz Mühl.
Also das Hauptziel würde ich sagen, dass wir halt die Stimmung machen, allgemein, entweder Umzug oder in der Halle. Und wir sind halt, das grenzt ja das nochmal ab zu anderen Zünften, dass wir halt Stimmung dabei haben und die anderen Zünfte in der Halle können. Ja.
Um 21.30 Uhr marschieren die Blechfetzer gemeinsam auf die Bühne. Das Konzert beginnt. Auf der Bühne zu stehen, ist für Sina immer wieder etwas ganz Besonderes.
Wenn man es irgendwie jede Woche macht, freut sich jeder drüber und man denkt sich so, ja, jetzt geht's endlich los. Und es ist einfach, man sieht einfach quasi den Erfolg, den man jetzt wirklich ein halbes Jahr lang aufgebaut hat. Und es ist ja auch die Resonanz, die man bekommt. Also wir bekommen auch immer positives Feedback darüber, wo man auch einfach sieht, es lohnt sich, was wir machen.
So, danke schön.
Was die Guggemusik fürs Ohr ist, das sind die sogenannten Larven fürs Auge. Wir haben ja heute schon von den kunstvoll geschnitzten Masken zur Fasnacht gehört. Ja, und die fröhlichen und schaurigen Masken aus Holz sind bei den Narren so gefragt, dass die Holzbildhauer mit der Arbeit kaum nachkommen. Trotzdem gibt es immer weniger davon. Elsterler Schnitzer Florian Schindler fertigt bis heute nebenberuflich Masken für Schwarzwälder Zünfte. Er hat sich das Larvenschnitzen bereits als Jugendlicher selbst beigebracht und Nils Bendlage hat ihn in seiner Werkstatt mal besucht.
Florian Schindler schraubt einen Holzblock an die Werkbank. Der 42-jährige Maskenschnitzer steht in seiner Werkstatt in Gutach im Breisgau. Rot-grüne Fähnchen hängen von der Decke, der Boden ist mit Holzsperren übersät. Über 50 Stemmeisen reihen sich in einem Regal. Es riecht nach Holz.
Und dann geht's jetzt eigentlich los mit dem Holzbildhauerbeitel und mit dem Klüpfel, das ist der Holzhammer, mal ganz grob mit groben Werkzeugen die Maske, die erste Grundzüge anlege und da wird einfach sich auch schon komplett direkt der Ausdruck definiert. Man muss nur das weghauen, was mit hinhört.
Schindler trägt eine Schreinerhose aus Kord. Die Ärmel seines Hemdes sind bis zu den Oberarmen hochgekrempelt. Hinterm Ohr klemmt ein Bleistift. Seine erste Maske hat der gelernte Schreiner schon mit 13 geschnitzt. Ein Bleibacher Silberklopfer.
Ich war eigentlich immer schon ein bisschen der Holzwurm und habe dann Schreiner gelernt und eigentlich das Maskenschnitzen halt immer weiter hobbymäßig weiterverfolgt.
Die Masken und ihr Aussehen beruhen meist auf lokalen Sagen. Der Silberklopfer etwa geht auf ein Bergwerk im Elztal zurück.
Ich bin sehr traditioneller Mensch. Ich liebe die Fasnet bei uns in der Region. Und so ganz ausgefallene Geschichte, die einfach nicht zu unserer Tradition gehören. Sowas lehne ich dann ab, das schnitze ich nicht.
Schindler legt gerade zwei Masken zum Abholen bereit. Martin Joos aus Elzach hat sie für seine Kinder bestellt.
Der Fuchs, den man hier sieht, das ist für meine Tochter, die ist eher bedächtiger. Der Teufel, den man hier sieht, das ist für meinen Sohn, der auch gerne mal ein bisschen wilder unterwegs ist. Das passt ganz gut.
Hallo!
Die Kinder sind auch zum Anprobieren ihrer Masken gekommen. Sie schlüpfen in Fuchs und Teufel. Können Sie sich vorstellen, später einmal Masken zu schnitzen?
Das ist doch viel zu schwierig.
Ganz einfach ist es jedenfalls nicht. Man braucht vor allem Kraft dafür.
wenn man nicht mit dem Klüpfel arbeitet und man von Hand schnitzt, braucht man schon immer das ganze Körpergewicht. So, und schon ist das Auge angelegt.
Aus Leidenschaft hat sich Schindler das Schnitzen selbst beigebracht. Mit Übungen, Büchern und Kursen an einer Tiroler Schnitzerschule hat er es gelernt. Doch um die Zukunft des Handwerks macht er sich Sorgen.
Der Bedarf an Holzlarve ist ja riesengroß. Wenn ich so am Umzugsweg stehe und gucke mir da an, was da an Holzmaske, an Masse vorbeilauft, das muss ja auch bewältigt werden. Und wenn da keine Nachwuchskräfte kommen hinterher, dann sieht es irgendwann schlecht aus. Ja? Ich hoffe, dass es niemals passiert, dass die Maske irgendwann aus dem 3D-Drucker kommt, weil es einfach zu wenige Handwerker gibt, die das noch machen.
Florian Schindler will jedenfalls weiter Masken schnitzen, solange er kann. Denn die Fasnet und ihre Gesichter liegen ihm sehr am Herzen.
Ja, und was auch sehr vielen am Herzen liegt, das sind natürlich die typischen Berliner und Scherben, die sich in der Fasnachtszeit auch viele Erwachsene nicht entgehen lassen. Denn das Süße schmeckt nicht nur den Kleinen, sondern auch den Großen. Die Berliner und Scherben versüßen die Tage vor der Fasnachtszeit. Schon seit einigen Wochen findet sich das Fettgebäck in den Auslagen der Bäckereien. SWR-Reporterin Emma Krämer hat eine Freiburger Backstube besucht, wo Berliner und Co. noch per Hand gefertigt werden.
Es brutzelt in der Backstube im Café Schmidt in Freiburg. Der Backstubenleiter Gerhard Reinbold steht mit weißer Schürze an der Fritteuse, einem Becken voll Fett, in dem etwa 30 Berliner schwimmen. Seit fast 50 Jahren ist Gerhard Reinbold im Café. Im Berliner Backen ist er Profi. Das kann man sogar riechen.
In der Lehre musste ich einmal heimtrempen, weil mein Mofa kaputt gegangen ist. Und ich habe Berliner gemacht. Und als ich da eingestiegen bin, sagt er, Entschuldigung, was arbeitest du eigentlich? Du riechst so nach Fett.
Fett, das braucht man zur Herstellung von Berlinern in großen Mengen. Etwa eine Minute lässt Gerhard Reinbold die faustgroßen Teigkugeln im Fett schwimmen, aus denen später die süßen Berliner werden. Wenn sie goldbraun sind, dreht er sie mit zwei langen Stöckchen um und backt sie von der anderen Seite. Von der Teigherstellung bis hin zum Befüllen der Berliner wird in der Backstube alles per Hand gemacht. Deshalb sind die Berliner auch mal größer, mal kleiner, mal heller, mal dunkler. Für Reinbold ist das ein Zeichen von Qualität.
Je schöner der Artikel aussieht, je gleichmäßiger, je weniger Hände sind dran. Das ist eine ganz einfache Sache.
Aber was macht einen guten Berliner denn nun aus? Klar, der Geschmack und die Fluffigkeit. Berliner Experten erkennen hohe Qualität schon von außen, an dem weißen Rand, der möglichst hoch sein soll.
Ich sage auch Kragen dazu. Wenn man jetzt im Schwimmbad ist und eine Balle will unter Wasser drücken, das geht ja nicht. Und je mehr Luft das er hat, je ärger schwimmt er.
Die Faschingszeit, das ist auch die Berliner Saison. Ob Himbeer-, Schokolade- oder Eierlikörfüllung, die Nachfrage bei den Kunden steigt nach Weihnachten enorm an.
Unmittelbar nach Weihnachten fangen wir an und vor Ostern hören wir wieder auf. Am Tag machen wir 250, also wenn wir backen. Manchmal machen wir auch zweimal. Speziell an Fasching machen wir dann wirklich, da backen wir voll durch. Das ist ganz klar. Also die Faschingswoche von schmutziger Dunstig bis Aschermittwoch, da machen wir dann wirklich Nachtschicht.
Neben den Berlinern gibt es noch eine weitere Faschingsspezialität, die in Gerhard Reinbolds Backstube hergestellt wird. Die badischen Scherben. Anders als die Berliner sollen die Scherben nicht besonders fluffig, sondern möglichst knusprig sein.
Der Berliner ist halt ein Hefeteig, ein leichter Hefeteig. Und der Scherbeteig ist eigentlich ein Mürbeteig. Der ganz, ganz wichtigste Punkt ist, so dünn wie möglich. Wenn die Scherbe zu dick ist, zieht sie mehr Fett und sie ist nicht so kraschlig.
Bei so viel süßen Leckereien ist es fast schon schade, dass es sie nur zur Faschingszeit gibt. Gleichzeitig hat aber auch genau das einen Reiz, findet der zweite Backstubenleiter Stefan Tänzler.
Zu Fasching gibt es halt das, da freut man sich, wenn es das ganze Jahr gibt. Ist langweilig. Und jetzt will ich jetzt keine mehr, weil die habe ich erst das ganze Jahr und so halt. Und wenn es dann nur da gibt, dann hat man einfach einen größeren Heißhunger drauf. Oh, ich freue mich schon auf die Faschingszeit, da gibt es die Berliner, da gibt es das Zeug, da gibt es andere. Und dann müsst ihr halt warten.
Warten müssen alle Berliner Liebhaber jetzt nicht mehr. Bis Aschermittwoch geht die Saison noch. Bis dahin hat man zum Glück noch genug Zeit, um alle verschiedenen Füllungen und Rezepte der Freiburger Bäckereien auszutesten.
Ja, da krieg auch ich schon direkt Lust auf Berliner. Das schmeckt bestimmt allen gut. Nach den Nachrichten geht es dann weiter mit der Frage, wie man auch die jüngere Generation bei der Fasnet motiviert hält.
Die Nachrichten mit Marion Köhler. Die Wahlrechtsreform beeinflusst die Bundestagswahl. Einige WählerInnen setzen auf strategisches Wählen. Das Bündnis Solidarisch gegen Rechts organisiert eine Demonstration in Freiburg. Im öffentlichen Dienst wird heute wieder gestreikt. Das könnte vor allem die Anreise zum Europaparkstadion erschweren, wo heute der SC Freiburg gegen Werder Bremen antritt. Da viele Fans voraussichtlich auf Frelo-Fahrräder zurückgreifen werden, wird ein Engpass erwartet, warnt die Freiburger Verkehrs AG. Neben Baden-Württemberg sind noch 5 weitere Bundesländer betroffen. Das teilte der Verdi-Bundesverband mit. Hintergrund dafür sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 8% und zusätzliche freie Tage. Auch in Berlin wird wegen eines Tarifkonflikts im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Vor der Bundestagswahl übermorgen ist zu beachten, dass unterschiedliche Erst- und Zweitstimmen seit der Wahlrechtsreform 2023 andere Folgen haben als zuvor. Dazu Michael Wehner, Vorsitzender der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg.
Bei der letzten Bundestagswahl hat fast jeder vierte Wähler, jede vierte Wählerin die Stimmen gesplittet zwischen Erst- und Zweitstimme. Da jetzt mittlerweile die Zweitstimme eine noch viel größere Bedeutung gewinnt, wird voraussichtlich das Stimmensplitting abnehmen, sofern die Bürgerinnen und Bürger überhaupt wissen, wie Erst- und Zweitstimme funktionieren.
Fritzi Bramer erklärt uns deshalb, was bedeutet eigentlich Erststimme und Zweitstimme?
Die Erststimme ist eine Personenwahl. Wählerinnen wählen einen Direktkandidaten. Vor der Wahlrechtsreform 2023 konnten so ParteivertreterInnen, die über die Erststimme gewannen, direkt in den Bundestag einziehen. Auch wenn die Partei prozentual nicht stärkste Kraft im Wahlkreis war. Mit der Zweitstimme wählt man eine Partei. Je nach Prozentsatz der Zweitstimmen bekommen die Parteien Sitze im Bundestag. Ob ein Kandidat einzieht, wird über Listenplätze geregelt. Je höher ein Kandidat auf der Liste steht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person einzieht. Ein niedriger Listenplatz kann also bedeuten, dass beliebte Kandidatinnen, die über Erststimme einziehen würden, nicht mehr einziehen, sofern die Partei über die Zweitstimme nicht genügend Plätze im Bundestag hat. Vom Stimmensplitting spricht man, wenn WählerInnen ihre Erststimme einem Kandidaten einer Partei geben, ihre Zweitstimme aber einer anderen Partei. Dieses System führte dazu, dass der Bundestag immer größer wurde, weil manche Parteien mehr Direktmandate gewannen, als ihnen durch die Zweitstimmen eigentlich zustanden.
In Freiburg haben auch Menschen, die noch nicht wahlberechtigt sind, eine Stimme. Die Initiative Wir wählen hat extra für Menschen ohne offizielle Wahlberechtigung eigene Wahllokale eingerichtet. Morgen und übermorgen dürfen sie dort eine symbolische Stimme abgeben. SWR-Reporterin Amanda Lucius berichtet zur Aktion.
Über 5,3 Millionen volljährige BürgerInnen in Deutschland sind nicht wahlberechtigt, weil sie keinen deutschen oder EU-Pass haben. Das, obwohl sie im Schnitt seit 16 Jahren in Deutschland leben. Das Kampagnennetzwerk Wir wählen veranstaltet dieses Wochenende auch in Freiburg eine symbolische Bundestagswahl. Hier gibt es fast 38.000 Menschen ohne Wahlberechtigung. Sie dürfen in speziellen Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Alles läuft nach denselben Prinzipien wie bei der offiziellen Wahl ab, nur dass die Stimmen nicht für die Bundestagswahl ausgezählt werden. Trotzdem wird das Ergebnis öffentlich an die gewählten Abgeordneten überreicht. Der Wahlzetteleinwurf findet am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15:30 Uhr statt.
Unter dem Motto »Nach der Wahl wie vor der Wahl solidarisch gegen rechts« findet morgen um 14 Uhr eine Großdemonstration in Freiburg statt. Nur einen Tag vor der Bundestagswahl will das Bündnis Solidarisch gegen Rechts noch einmal ein starkes Zeichen gegen rechte Politik, Hass und Rassismus setzen. Die Route führt durch die Freiburger Innenstadt. Da bis zu 10.000 Teilnehmende erwartet werden, wird es voraussichtlich auf den Straßen und im Nahverkehr zu Einschränkungen kommen. Auch in Laa gibt es morgen eine Demonstration gegen den Rechtsruck. Jetzt kommt das Wetter mit Clémentine Soupart-Lejeune.
Im Moment scheint die Sonne über Freiburg. Es ist 7 Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 13 Grad in Freiburg und Lörrach, 14 in Breisach. Morgen wird keine Sonnencreme nötig sein. Der Himmel bleibt über dem Schwarzwald bedeckt. Die Temperaturen steigen von 3 Grad am Morgen auf 13 am Nachmittag. Am Sonntag bleibt es ebenfalls bewölkt.
Ihr hört Kultur am Vormittag und heute dreht sich alles rund um die Fasnacht. Wir schauen gleich einmal bei einer Narrenzunft und ihrem Nachwuchs vorbei. Außerdem gibt es ein exklusives Interview mit einem Freiburger Original der Fasnacht und es geht zu einer närrischen Ausstellung. Am Mikrofon ist Anna May Lohfeld. Hallo. Bei der Breisgauer Narrenzunft gibt es an die 300 Narrensomen. Das Wort kannte ich ehrlich gesagt nicht bisher. Wörtlich ist damit der Samen der Narren gemeint, also der Nachwuchs. Damit Kinder und Jugendliche langfristig in einer Zunft bleiben, müssen sie aktiv mit einbezogen werden. Wie das bei den Freiburger Wetterhexen aussieht, hören wir von SWR-Reporterin Mia Stremme.
Hast du deine Haare alle in Ordnung?
Ja, hab ich alle.
Gut? Nee.
Oh, warte, da ist ein Haar.
Jetzt schau nochmal.
Nee, jetzt ist nicht.
Gut, Tuch drüber.
Jetzt ist Emilio nicht mehr von den anderen Wetterhexen zu unterscheiden. Sie tragen alle das Gleiche, eine Holzlarve mit schwarzen Augenringen und schiefen Zähnen. Dazu ein rotes Kopftuch und eine schwarze Schürze. Untenrum eine Pumphose und Ringelsocken in Strohschuhen. Die Holzlarve darf Emilio erst jetzt mit 12 Jahren tragen. Bei seinem ersten Umzug dieses Jahr hatte er noch Schwierigkeiten.
Weil am Anfang hat man fast gar nichts gesehen, man wusste nicht, was passiert und so. Dann sind viele auf deinen Besen oder du auf andere Besen.
Heute, an Emilios dritten Umzug mit Larve, ist er geübter. Bei den Wetterhexen sind etwa die Hälfte der Zunftmitglieder Narrensom. Die meisten Kinder wurden in die Zunft hineingeboren, sagt Martina Pfundstein. Sie kümmert sich um die Jugendarbeit. Doch die Narrensom sind nicht immer mit Begeisterung dabei.
Wenn ist die Zeit schwierig, wenn sie noch keine Maske haben, aber sich nicht mehr so als Kind fühlen, aber auch noch nicht zu den Großen gehören, das ist, glaube ich, die schwierigste Zeit, wo man sie so ein bisschen motivieren muss, mit dabei zu bleiben.
Die Zünfte versuchen die Kinder das ganze Jahr über am Ball zu halten, sagt Jasmin Köster. Sie engagiert sich im Dachverband der Breisgauer Narrenzunft für die Jugendlichen.
Bei uns in der Breisgauer Narrenzunft ist es so, dass wir tatsächlich viele Aktivitäten unterm Jahr haben, also nicht nur die Hauptphase. Es gibt verschiedene Treffen, dann gibt es einmal das Spiel und Spaß bei uns, das ist wie so eine Olympiade. Dann gibt es verschiedene Ausflüge, die wir machen.
Adel, Blitz und Donnerschlag.
Umzüge wie hier in Freiburg St. Georgen bleiben dennoch für die Narrensom die Highlights im Jahr. Emilio kratzt mit seinem Hexenbesen über den Asphalt. Mit den anderen Hexen versucht er den zuschauenden Kindern Angst einzujagen.
Es macht Spaß, den so gruselig zu machen.
Doch zuschauende Kinder wie Mia freuen sich trotzdem über die Hexen.
Die sind lustig, aber auch ein bisschen gruselig. Doch, beides. Lustig und gruselig. Ich finde sie auch nett, weil sie uns immer Süßigkeiten geben.
Ja, das klingt ja wirklich sehr lustig bei den Freiburger Wetterhexen. Und auch in Rottenburg gibt es viel Tradition, vor allem rund um die und während der Fasnachtszeit. Seit 100 Jahren gibt es die Narrenzunft in Rottenburg im Schwabenland. Passend zu diesem Jubiläum hat der Verein eine ganze Ausstellung zur Fasnet auf die Beine gestellt. Mit großem Andrang rund 500 Gäste am Tag informieren sich täglich in der Zehntscheuer in Rottenburg über die närrische Tradition dieser Stadt. SWR-Reporterin Julia Reich war vor Ort.
Alan Butschalen, Susan Lompertock, putz deine Nase in Unterrock.
Die Rottenburger rufen ihren Arland, einen weißen Teufel. Er ist die Hauptfigur der Rottenburger Fasnet. Vor allem Rottenburgerinnen und Rottenburger selbst drängen sich zahlreich im großen Ausstellungsraum. Viele hier verbinden Fasnet mit mehr als nur einem Brauch.
Typisch Fasnet ist, wenn viele Gruppen unterwegs sind.
Miteinander und aufeinander zugehen.
Ausgelassenheit, Feiern, Zusammensein, vor allem Verbundenheit. Es ist jeder quasi eure Familie.
Auch Silvia Greiner und Andreas Binder führt die Begeisterung für die Fasnet zur Ausstellung.
Ich kenne es von Kindheit an. Mein Vater war Arland, mein Opa war bei der Narrenzunft und sobald ich an Laufen kenne, war ich irgendwo immer dabei. Das ist im Grunde genommen ein ganz hoher Feiertag in Rottenburg. Der kehrt gleich nach Weihnachten.
Da gab es immer Fasnet, seit ich weiß. Immer mitlaufen, schon im Kinderumzug mitlaufen. Sobald man einigermaßen hat, gerade laufen können. Und ich mache so wie Silvia auch. Solange ich laufen kann, laufe ich mit.
Es ist ein bisschen wie ein 3D-Fotobuch. Der Raum ist geschmückt mit alten Fasnet-Fahnen, Kostümen, Bildern und kunstvollen Holzmasken. Silvia Greiners bereits verstorbener Mann Burkhard Greiner war selbst Maskenschnitzer. Auch seine Masken sind hier ausgestellt.
Diesen Teufel hat mein Mann gemacht. Jeder macht entweder von der Farbe her oder wie er die Maske darstellt. Natürlich bringt er seins rein.
Die Augen, die ganze Mimik von der Maske sagt viel aus über den Schnitzer. Und Burkhard seine Maske, die kenne ich im Umzug einfach raus. Und dahinter hängt eine Teufelsmaske.
Da vorne auch.
Der Herklaufer beim Umzug sagt, das kann bloß eine Burkhard-Maske sein. Und tatsächlich ist es eine.
Der Archivar Clemens Fuchs erzählt, nicht alle alten Masken waren im Zunftbesitz. Durch alte Fotos konnte die Zunft aber alte Besitzer und Besitzerinnen ausfindig machen.
Und die Leute haben wir natürlich alle angesprochen. Wir sind offene Türe eingerannt. Alle sind glücklich.
Die Tradition der Maskenschnitzer wird weitergetragen. Zum Beispiel von Timo Nufer. Er ist Anfang 30 und als junger Maskenschnitzer bei der Ausstellung dabei. Silvia Greiner drängt sich durch die Besucherinnen und Besucher zu ihm vor. Er steht an einem großen Holztisch und schnitzt konzentriert an einer neuen Maske.
Ich schnitze gerade eine Alandmaske von der Narrenzunft Rotterburg. Die ist aus Linderholz, circa 40 Stunden. Fix fertig, von Anfang bis zum Ende, bis sie bemalt ist.
Das bedeutet ja auch, dass man das Holz vorrichten muss. Das muss mindestens 5 Jahre lagern, dass es trocknet. Dann braucht man natürlich die Zeit.
Neben viel Zeit braucht es auch Kreativität. Das begeistert auch Silvia Greiner und Andreas Binder an Fasnet besonders.
Fasnet ist für mich einfach ein Stück Kreativität im Leben, wo man einfach sich ausleben kann. Wenn man zusammensitzt, man sucht neue Lieder raus, die Mottos raussucht oder so. Das ist ja das Spannende gerade.
Es ist ohne irgendwelche Konkurrenzdenken, ja, sondern jeder freut sich am anderen. Es ist ein anderes Leben. Man geht aus seinem normalen Leben raus und genießt.
Und die Ausstellung ist noch bis zum 9. März für interessierte BesucherInnen geöffnet. Bei Fasnachtsumzügen geht es natürlich wild und fröhlich zu. Klar, wir wollen alle in der Fasnachtszeit ausgelassen feiern und die eine oder andere Regel vielleicht auch mal brechen. Trotzdem ist es wichtig, ein bisschen auf sich und seine Mitmenschen aufzupassen, damit auch alle die Feierlichkeiten genießen können. Wir werfen mal einen Blick hinter die Kulissen der Sicherheitsvorkehrungen der Fasnacht mit DRK-Einsatzleiter Michael Weyand.
Am 3. März um 14.11 Uhr beginnt der Narrenumzug in der Freiburger Innenstadt. Tausende Hästräger und mehr als 100 Zünfte stellen am Rosenmontag die Innenstadt auf den Kopf. Für die Sicherheit sorgt dieses Jahr der Einsatzführer vom Deutschen Roten Kreuz, Matthias Weyand. Herr Weyand, mit wie vielen Menschen wird denn dieses Jahr gerechnet?
Eine genaue Zahl ist natürlich schwer zu sagen. Man schätzt immer so zwischen 60.000 bis 100.000 Besuchern, die entlang der Strecke zu erwarten sind. Tatsächlich sehr stark abhängig von der Wetterlage. Wenn es ekliges, regnerisches Wetter ist, werden es weniger Leute sein. Wenn es schönes, sonniges Wetter ist, ist eindeutig mit mehr Leuten zu rechnen.
Gibt es da besondere Herausforderungen, die einzigartig für die Fasnet sind, also Unterschiede zu anderen Veranstaltungen, die Sie betreuen?
Grundsätzlich ist die Herausforderung, dass natürlich das Einsatzgebiet über das ganze Innenstadtgebiet verteilt ist. Dementsprechend müssen wir viel Personal vorhalten und müssen entsprechende Infrastruktur bereitstellen, was Kommunikation und auch Mobilität anbelangt.
Und von Ihnen als Sicherheitsprofi, was sollte im Rucksack der BesucherInnen nicht fehlen, wenn Sie zum Umzug gehen?
Also grundsätzlich sollte, glaube ich, eine Flasche Wasser nicht fehlen. Grundsätzlich sollte, glaube ich, Pflaster nicht fehlen. Aber ansonsten kann man sich für alle kleineren und größeren Beschwerden getrost ans Sicherheitspersonal oder ans Sanitätsdienstpersonal wenden.
Was sind denn typische Verletzungen, mit denen die Menschen zum DRK kommen auf so einem Umzug?
Da decken wir ein relativ großes und breites Spektrum ab. Das fängt an bei kleinen chirurgischen Verletzungen, Schnittverletzungen an der Glasscherbe geschnitten, am Kopfsteinpflaster umgeknickt und Sprunggelenk verstaucht oder anders verletzt. Leute laufen tatsächlich mit dem Kopf irgendwo dagegen und es geht natürlich weiter bis zu allen anderen internistischen Erkrankungen von Herzbeschwerden bis hin zu leichten Ausfallerscheinungen durch entsprechende Alkoholgenuss.
Gibt es aus Ihrer Erfahrung viele Alkoholvergiftungen auf dem Fasnetzumzug?
Nein, eigentlich nicht. Es hält sich tatsächlich in Grenzen, das, was bei uns ankommt. Klar gibt es das, aber die Zahl ist tatsächlich sehr überschaubar.
Was kann ich denn tun, um auf andere zu achten, wenn ich bei einem Fasnetzumzug bin?
Ich glaube, das ist einfach dasselbe, was auch für den tagtäglichen Umgang mit Menschen anbelangt, dass man aufmerksam in seinem Umfeld ist und jegliche Übergriffe oder jegliches Verhalten, das eigentlich nicht in der Öffentlichkeit nicht zu suchen hat, da entsprechend mit der nötigen Zivilcourage entweder einschreiten oder Hilfe holen.
Können Sie in Ihrer Freizeit denn noch entspannt auf solche Events gehen, wenn Sie als DRK-Mitarbeiter da so einen Blick für haben?
Ja, das auf jeden Fall. Man muss da einfach differenzieren, was ist Einsatz, was ist dann privates Vergnügen. Also da sind wir Menschen tatsächlich in der Lage, gut uns auf Situationen einzustellen und auch da vom Gefühl her unterscheiden zu können.
Und aus der Erfahrung der letzten Veranstaltung, was würden Sie sich von den Narren und Närrinnen wünschen?
Dass sie ausgelassen und friedlich feiern.
Das war Matthias Weyern, der am Rosenmontag in Freiburg den Einsatz des Deutschen Roten Kreuzes leitet.
Und das Interview führte Fritzi Bramer. Na, dann hoffe ich mal, dass ihr alle auf die Fasnachtszeit eingestimmt seid oder, wenn ihr noch neu in der Gegend seid, wisst ihr jetzt wenigstens, was euch erwartet. Vom schmutzige Dunstig bis Aschermittwoch ist Südbaden jedenfalls erstmal im Ausnahmezustand. In dem Sinne wünsche ich euch eine närrische Fasnachtszeit. Das war Kultur am Vormittag mit Anna-May Lohfeld. Die Redaktion hatte Amanda Lucius.